geile Pressekonferenz von Heiner. Auswärtsspiel in Darmstadt. Und ich habe noch was ganz Wichtiges zu verkünden. Was das sein wird, seht ihr jetzt.
Hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Podcasts, wie wir immer so schön sagen. Matze wieder mit am Start, nachdem ich ja nun beim letzten Mal im wahrsten Sinne des Wortes verbockt habe und das Mikro nicht angemacht habe, muss ich mit Kalito halt nochmal eine zweite Folge machen. Jetzt bist du wieder dabei.
Ja.
Sehr schön, herzlich willkommen. Dann würde ich auch sagen, dann steigen wir gleich ein, machen wir gar nicht so viel Tamtam und Gerede. Pressekonferenz mit Heiner vor dem Spiel gegen Darmstadt. Habe ich mir mal angeguckt. Seit Heiner da ist, macht es noch mehr Spaß, die zu gucken. Ja. War ja schon angefixt durch Matze.
Mhm.
Und fand die sehr interessant. Also auch auf die Frage, die ja ganz viel von Studio Blau-Gelb gestellt worden sind, also von den Kollegen da, Lars Rückau und so weiter, warum es zum Beispiel kein Testspiel gab. Mhm. Er wollte die Zeit zum Regenerieren nutzen, um dann auch öfter mal an die Grenzen zu gehen. Das ist ja...
Ist halt so der Stil, den halt Heiner Backhaus verfolgen möchte, halt, dass die Spieler an ihre Grenzen kommen, halt alles auf den Platz, alle Körner auf den Platz lassen, und da kann ich es auch schon nachvollziehen, dass man dann nicht wieder ein Testspiel machen möchte, um dann lieber die Zeit zu nutzen, die Mannschaft zu regenerieren, um dann wieder die bestmögliche Topform abzurufen.
Mhm. Sind wir anders gewohnt, ne? Von Scherning und Co., das gab es dann im Länderspiel, freier Zeit, immer ein Testspiel.
Ja, also vor allem, ich finde es ja ganz gut, Testspiele zu machen. Also da bin ich ja generell ein Freund von. Aber sie sind ja auch immer wenig aussagekräftig, ne? Also du weißt immer nicht, wen bringt der Gegner, kommen sie dann zustande, wie oft haben Gegner dann doch nochmal abgesagt oder irgendwelche B11 spielen lassen. Also dann doch lieber auf sich fokussieren. Und das, was du auch gerade gesagt hast, er will ans Maximum gehen. Er will einfach einen anderen Weg gehen. Und deswegen finde ich, den Weg nicht schlecht.
Ihr dürft gerne mal mitdiskutieren in den Kommentaren. Ich fand nämlich die Idee, keine Testspiele mehr zu machen, gar nicht so schlecht. Also, wenn man sich anguckt, wir hatten zwar den einen oder anderen namhaften Gegner dann hier dann hast du so von 3x30 Minuten bis hin zu den verrücktesten Konstellationen, einmal durchtauschen der kompletten Mannschaft und so weiter, so wie du sagst, relativ wenig aussagekräftig.
Mhm.
Aber wenn man jetzt überlegt, Rostock beim letzten Mal eingesprungen, hatte einen Tag vorher schon gespielt, Qualität dann nicht mehr ganz so hoch.
Eben, und du möchtest im Grunde ja auch in einem Testspiel ja auch herausfinden, auf welchem Stand deine eigene Mannschaft aktuell ist. Und das ist ja auch irgendwie dann schwierig, gegen einen Gegner zu testen, der im Grunde schon vom Tag vorher schwere Knie hat, weil sie erst da, ich glaube, 3-2 oder 4-2 gegen Hannover verloren haben, gegen Hanoi.
Und jetzt hat er es drauf.
Und klar kann man halt gegen so eine Gegner testen, aber dann lieber gegen einen Gegner testen, der halt vorher, ich sag mal, auch im selben Schema auch beim letzten, also am Tag davor kein Testspiel hatte, weil ansonsten, wie es Matze schon sagte, was bringt es dir, gegen so jemanden zu testen, vor allem auch noch gegen einen Drittligisten, auch wenn der Drittligist meinetwegen jetzt in der dritten Liga gerade gut performt, dann sollte man dann schon wirklich gegen einen Verein testen, der halt auch vom Niveau und von der Qualität her auf einem ähnlichen Level ist. Deswegen finde ich es gar nicht schlecht, einfach mal gar nicht zu testen und sich dann lieber zu regenerieren und auf ein doch wichtiges Auswärtsspiel vorzubereiten. Aber mehr dazu jetzt, oder?
Ja, ich sehe dann auch immer noch so ein bisschen die Verletzungsgefahr. Also wie viele Spieler hatten wir schon, die sich... Ja. Testspielen verletzt hatten, ne?
Richtig.
Ob jetzt mit Fremdeinwirkungen oder ohne, dass das mal dahingestellt sein, aber du riskierst dann eben auch Personal zu verlieren, was ja natürlich auch im Training passieren kann. Ne?
Mhm.
Dann gab es nochmal so diese Frage von Lars, glaube ich, war das, wie man sich gegen die hohen Türme von Darmstadt wehren könnte. Und das fand ich eine geile Antwort. Ja, man kann lernen, sich zu wehren. Ne? Wenn dir nachher 2 Zentimeter fehlt, das kannst du nicht lernen.
Das kannst du halt nicht kompensieren, aber du kannst zumindest lernen. Du kannst halt genau lernen, dich zu wehren. Und es ist halt ganz normal. Ne? Also wenn du jetzt, was weiß ich, gegen so einen mit so einem 1,70-Mann gegen so einen 2-Meter-Plus-Hühn da irgendwie ankommen musst, ist halt schwierig, aber du kannst halt versuchen, solche Situationen gar nicht erst aufkommen zu lassen, indem du halt einfach wirklich spielerisch das versuchst so zu lösen, dass du einfach gar nicht in die Gefahr läufst, dass Darmstadt in dem Fall Freistöße oder Eckbälle bekommen. Klar, ist natürlich schwierig, aber so kommst du halt erst gar nicht in so eine Bredouille rein, indem du halt einfach drohst, Kopfballtore zu kassieren, und so kannst du es halt nur verhindern.
Ja, ich finde generell ist das ein super Ansatz, weil jeder dem Leben weiß, gewisse Dinge, also konzentrier dich auf die Dinge, die du ändern kannst. Also da gibt es wunderschöne Sprichwörter, die will ich alle gar nicht aufzählen, hunderte, aber wenn der Ball hochkommt, die Flanke ist präzise und der Mann ist 2,5 Meter und du springst hoch und gibst alles und der ist größer als du, das kannst du ja nicht verhindern. Und das will er ja sagen. Aber das, was du verhindern kannst, ist die Flanke vielleicht gar nicht zulassen, die Ecke nicht zulassen, vorher zu stören oder den vielleicht unten. Also jeder, der selber Fußball gespielt hat, weiß, es gibt als Fußballer schon ein paar Tricks. Ob du mal einen Fuß stehen lässt oder mal ein bisschen Körper reinsetzt, das ist alles erlaubt. Und ich denke mal, das will er mit dieser Aussage einfach nur sagen, gar nicht über das so viel nachdenken, was nicht zu verhindern ist, und den Gegner so schönreden, sag ich mal, oder schon Angst, Panik verfallen, sondern das passt zu dem, dass er sagt, Testspiele, wir wollen bei uns bleiben. Das ist für mich dieses Ganze, wir wollen bei uns bleiben, wir konzentrieren uns auf unsere Stärken, auf unsere Situation, und ich finde deswegen der Ansatz, ich meine, wir sprechen ja noch über das Spiel, der ist ja auch wunderbar aufgegangen, mal abgesehen vom Ergebnis.
Ja, was ich aber auch cool fand, also wir sind so ein bisschen chronologisch, wir sind jetzt noch so ein bisschen bei dieser Pressekonferenz, diese Datenanalyse, die Studio Blau Gelb gemacht hatte, die Folge hatte ich mir auch angeguckt. Und die Reaktion von Heiner darauf fand ich also absolut genial.
Ich fand es auch genial, auch wenn ich da auch abseits ein bisschen mitbekommen habe, dass da auch einiges an Kritik tatsächlich war. Also es gab auch Leute, die die Reaktion von Heiner so ein bisschen als Angriff wahrgenommen haben, weil natürlich möchte sich Heiner Backhaus in dem Fall vor die Mannschaft stellen und sagen, okay, ja, ich kann es nicht genau zitieren, aber da fiel dann zum Beispiel so ein Satz wie, ja, solche Leute, klar, man kann mit Daten arbeiten, aber am Ende muss man auch das Menschliche an diesem an den Spielern sehen und wie die sich in der Kabine und sowas präsentieren. Und ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dass da Heiner sich so ein bisschen von dem, Dustin so ein bisschen hat, also ich habe das so ein bisschen halt auf den Schlips getreten gefühlt. Ich weiß nicht, wie man das besser beschreiben soll. Also Heiner versucht halt einfach, die Mannschaft so darzustellen, wie sie halt auch ist. Klar, die Mannschaft ist natürlich ab und zu auch mal mit Fehlern behaftet, aber er möchte halt das Beste aus der Mannschaft rausholen und vielleicht einfach auch nur durch Daten kann man vielleicht auch den Spieler, klar, anhand von Werten ausmessen oder ausrechnen. Aber am Ende, Daten zeigen halt auch manchmal nicht, wie so ein Spieler halt auch mal auf dem Platz was zeigen kann, was halt aus Emotionen
heraus. Naja, also mittlerweile wird ja alles Mögliche analysiert von Kilometern und Sprints etc. pp. Eben. Und ich glaube, danach kann man nicht gehen. Also er hat sich auch vor Gomez gestellt, hat gesagt, was der Junge an Lücken reißt.
Das wollte ich gerade damit ausdrücken, genau, eben.
So, und das ist halt schwierig. Also du machst dann auch Selbstvertrauen kaputt von diesen Leuten, wenn du nur auf die reine Datenanalyse gehst.
Richtig.
Und halte ich persönlich auch für schwierig, weil wenn du einen Spieler holst, dann musst du ja auch von dem überzeugt sein.
Absolut.
Also, wenn wir Spieler holen, die nicht performen, dann...
Das macht hast du das gewonnen? Also für mich ist, ich kann das eigentlich ganz platt sagen, so wie es auch im echten Leben ist, bei Vorstellungsgesprächen, also jeder, der irgendwie was mit Personal zu tun hat, das ist ja nichts anderes, Recruiting, ob das jetzt große Firmen sind, die Leute ranholen. Ich mache mal ein pragmatisches Beispiel, wenn du nur danach gehst, gerade in der heutigen Zeit, was Leute für Noten haben, da gibt's Leute von Unis, die haben hochstudiert, die haben 1,0er Schnitt, 1,0, 1,00, da gehst du nach Daten und sagst, perfekt, der passt hier rein, den hole ich mir in mein Unternehmen, besser geht's nicht. Und dann kann der Mensch nicht mal eine Tür gerade ausmachen und weiß nicht mal, wie er die Toilettenspülung bedienen soll. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber das ist leider manchmal so, dass diese Datensache, diese Noten, so wie in der Schule. Das ist nur immer ein Teil und das muss man bei der ganzen Sache sehen. Ganz ohne geht es nicht mehr, weil Heiner ist halt alte Schule, das liebe ich an ihm, dass er sagt, wir haben 5 Parameter. Passt der zur Mannschaft, Gefühl, ganz viele Parameter, die da noch zusammenkommen müssen, außer diese Datenanalyse, wie viel er läuft, wie viel Pässe hat er gemacht. Mhm. Das ist ja wie ein Computer, der das auswertet. Und das finde ich gut, dass er sagt, es ist vielleicht ein Fünftel von der Entscheidung, ob man Spieler verpflichtet oder nicht.
Ja, aber er hat ja auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, das Auswerten der Daten sollte man auch denjenigen überlassen, die damit auch zu tun haben, die sich damit auskennen. Also ganz platt, so einen Namen in so einen Raum reinzuhauen und zu sagen, der ist gut von der Datenanalyse, ist, glaube ich, auch ein bisschen dünn.
Ja.
Aber gut, also ich habe eh keine Ahnung von Fußball, deswegen lehne ich mich da jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, Heiner macht alles richtig.
Ja, absolut, dafür ist er ja da.
Genau. So, dann hat er ja auch noch gesagt, für die Spieler der U23, U19 sind die Türen offen. Ne? Da muss die Leistung halt stimmen. Mhm. Und da wird es wahrscheinlich dann auch danach gehen. So, du guckst als Trainer ja anders drauf als wir. Mhm. Ne? Als Fan. Und wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen mitzudiskutieren. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Aber ich sehe oder ich bewerte ja manchmal ein Spiel, Jana, welcher Spieler ist auffällig und. Also es gab genug Pressekonferenzen, wo ich mich hinterher gefragt habe, was hat der Trainer für ein Spiel gesehen? Wenn er gesagt hat, ja, ich habe das und das, war gut. Und
ja, das habe ich mir auch schon. Nicht nur in Pressekonferenzen, sondern es gab auch schon einige Eintracht-Spiele vor Jahren, wo ich das Gefühl hatte, entweder hat einfach der Trainer ein komplett anderes Spiel gesehen, oder meinetwegen irgendeiner vom Vorstand, weil, tut mir leid, du kannst einfach nicht irgendwas verdrehen und versuchen, etwas schön zu reden, wenn es einfach in der Realität anders aussieht. Und ich finde diesen Ansatz von Heiner Bockhaus super, zu sagen, dass für die U23, also einfach für die U-Spieler, die Tür quasi zu den Profis offen steht, weil damit setzt er, glaube ich, ein Zeichen, dass man bei Daniel Scherning einfach nicht so krass gesehen hat. Klar, da war ein Jona Borsum und ein Linus Kweißer waren da schon des Öfteren im Profikader dabei. Gut, ich glaube, ein Kweißer durfte auch letzte Saison im Heimspiel gegen Elversberg ran, aber auch nur kurz, meine ich. Ein Jona Borsum hat gar keine Chance bekommen und da fände ich es auch mal gut, einfach mal etwas auszuprobieren. Und wenn Heiner das wirklich so machen möchte, wie er es sagt, kann da vielleicht auch was draus werden. Einfach mal probieren.
Ich glaube, Linus hat auch gegen Köln rangedurft,
kann sein,
weiß ich nicht. Unabhängig davon machen wir uns auch nichts vor, das war ja dem geschuldet, dass der Kader relativ dünn
natürlich,
war.
Natürlich, absolut, ne? Gar keine
und
Frage.
Und als alle wieder da waren, da waren die U23-Spieler dann auch wieder raus.
Ja.
Nichtsdestotrotz müssen die ja auch noch einen Reifeprozess hinlegen.
Ja,
und
gar keine Frage.
Du kannst in solchen Situationen natürlich auch immer schlecht auf die Jugend bauen, wenn sie keine Erfahrung haben.
Ja.
Ne? Also da gibt es, glaube ich, nur ganz wenig Trainer, die sich das trauen.
Nee, ist ja auch im Grunde völlig verständlich, aber ich meine halt einfach dieser Satz von Heiner Backhaus, dass im Grunde den U23-Spielern die Tür schon zu den Profis offen steht, weil das macht dann natürlich auch den U23-Spielern natürlich auch dann am Ende Hoffnung. Das heißt, je besser ich werde, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht auch mal mit den Profis mittrainieren kann oder dass ich auch mal auf einen Profi eines Mal hoffen kann. Und das sollte ja schon mal ein bisschen Mut und Ansporn geben. Und allein das von einem Heiner Backhaus zu hören, das würde mir als U23-Spieler schon mal richtig Mut geben, weil vor einer vollen Kulisse zu spielen, nicht nur vor, ich sag mal, einer U23-Kulisse. Und da war ja, wie ich finde, Jona Borsum gerade ein gutes Beispiel, halt auch Linus Kweißer, die haben sich ja unfassbar reingehauen im Training, die haben sich unfassbar gut entwickelt. Also gerne mehr davon.
Wo man natürlich sagen muss, fairerweise, dadurch, dass ich ja, um nochmal auf die Pressekonferenz zurückgekommen, die viel, also Pödi weiß das, jeder kann nochmal zurückscrollen in die ganzen Folgen, wie oft ich gesagt habe, dass ich die mir dreimal angeguckt habe. Also auch ein Scherling, um ihm da mal ein bisschen Schutz zu nehmen, hat das immer wieder gesagt, auch von Anfang an. Ich gebe da Pödi recht, das passt noch so ein bisschen in diese Schiene. Er hatte, glaube ich, gar nicht die Möglichkeit. Also, ich sag mal, die Mannschaft stand schon nach 6-7 Spielen mit mehr 5-0-Klatschen als Unterhosen.
Ja.
Sowas von an der Wand, dass er da mit Druck arbeiten musste. Dann kam eine Verpflichtung nach der anderen. Mit Ermin erinnere ich mich noch in der Apotheke und keine Ahnung. Wenn du dann diese Situation hast, dass du 5-6 Punkte hinterm Klassenerhalt bist, willst du dann so einen armen, ich nenne es jetzt mal armen U23-Spieler reinschmeißen, der dann beim ersten Fehlpass verbrannt ist? Ich glaube, da ist dies Jahr, dass die Chance vielleicht hoffentlich, das wissen wir ja noch nicht, höher. Das ist ja das, was wir uns alle wünschen, dass wir am Spieltag 25 alle da sitzen und sagen, oh, 9 Punkte nach unten, 9 Punkte nach oben. Und dann kannst du auch mal so eine Leute reinschmeißen und dann übernimmt auch mal so ein Spieler Verantwortung. Und wenn da mal was schief geht, ist dieser Druck nicht da. Weil willst du dir das als Trainer anhören und sagen, Alter, wir haben 9 Punkte Rückstand auf dem Klassenerhalt und der wirft jetzt hier 3 U17-Spieler oder U19-Spieler rein und dann machen die noch 4 Fehlpässe, dann siehst du die hier in Braunschweig nie wieder auf dem Stadion auflaufen. Ich glaube, das muss man fairerweise einordnen können, ohne dass ich Fußballahnung habe. Dass Daniel Scherninger hat das in der Anfangszeit auch gesagt. Er war auch einer, der gesagt hat, bei mir hat die, für alle die Türen offen, aber ich glaube, nach 5 Spielen hat sich diese Tür schon für alle wieder geschlossen.
Ja, ja, mag sein.
Ja.
Gut, also. Wir hoffen auf die Dinge, die da kommen.
Genau.
Dann beim letzten Mal, in der letzten Folge, hatte Matze was zu verkünden. Das darf er jetzt gerne nochmal wiederholen.
Genau, das war ja auch so. Der jetzt macht, hat er für viele doch mehr die Aufklärung, was da das Trikot auch zu hängen hatte und was letztes Mal passiert ist. Aber ja. Verkündung, wie es manchmal im Leben so ist, gibt es manchmal Situationen, dass sich ja, Dinge ändern, dass privat was dazukommt, dass man andere Wege geht und deswegen für viele vielleicht überraschend, jetzt auch zu dem Zeitpunkt sicherlich, so am Anfang der Saison, dass ich ja, entschieden habe nach den ja, letzten Wochen, dass ich nicht mehr Teil der Blau-Gelben Nachspielzeit sein werde. Nicht mehr aktiv, aber so wie es damals auch ja, Robin Krause gesagt hat oder viele andere Legenden als ja, Spieler gekommen, als Fan gegangen, so ungefähr würde ich das jetzt auch verkaufen, dass ich sage, wird immer eine Herzensangelegenheit von mir sein, euch da auch aktiv zu unterstützen, ist auch in guten Händen. Mache ich mir also überhaupt gar keine Sorgen, aber die Zeit natürlich werde ich nie vergessen. Waren einige witzige Sachen dabei. Ich glaube, ich werde mir irgendwann noch mal in einer ruhigen Minute noch mal den ein oder anderen Podcast und Sonderfolge, könnt ihr natürlich auch tun, ja, noch mal zu Gemüte tun, aber manchmal ändern sich Prioritäten, beziehungsweise muss man dann einfach so ehrlich sein, egal wie die Situation ist, dass man auch mal andere Wege geht oder sich die Wege trennen. Und bei mir ist das jetzt so. Das heißt, heute ist meine letzte aktive Folge, an der ich teilnehme. Natürlich als Fan werde ich weiter dabei bleiben und ja, wünsche euch weiter alles Gute.
Ja, und damit du uns halt auch in guter Erinnerung behältst, haben wir natürlich auch ein kleines Geschenk für dich.
Danke.
Ne, vor 2,5 Jahren oder etwas mehr als 2,5 Jahren fing es mal an mit Mats und Pödi. Jetzt ist es die blau-gelbe Nachspielzeit, die ich mit Kalito dann weiterführen werde. Wir hoffen natürlich, dass ihr uns treu bleibt. Ne, das wünschen wir uns.
Gehe ich mal stark davon aus, weil die Nachfrage auch schon sehr begeisternd ist von euch immer wieder. Wir kriegen sehr, sehr viel positives Feedback zum Podcast. Es kommen immer wieder Nachfragen. Ja, wo kann man eure Tassen, eure Becher kaufen? Wo kann man eure Trikots irgendwie erwerben? Und das freut natürlich auch, weil natürlich Matze, Pödi und ich haben immer sehr viel Leidenschaft in diesen Podcast reingesteckt und wir verstehen völlig, dass Matze erstmal aus seinen eben genannten Gründen erstmal ein bisschen weniger rein investieren nur kann, aber das ist für uns gar kein Problem, weil wir werden Matze nach wie vor hier liebend gerne begrüßen, wenn er mal die Zeit und die Möglichkeit hat, hier wieder reinzukommen.
Einmal raus ist raus, Alter.
Raus ist raus. Natürlich nicht.
Schreibt in die Kommentare, was. Mal gucken, da bin ich auch gespannt. Nein, aber weiß ich ja, also die Emotionen waren immer dabei und wie du gesagt hast, es ist einfach nur so, irgendwann gibt es so eine Momente und dann ist es besser,
ist halt
man kommuniziert das auch so, auch dass ihr Richtig. Bescheid wisst. Vielleicht hat der ein oder andere sich schon gewundert. Also ich wurde auch schon angesprochen, wo bin ich, was ist da los, ist er einfach verschwunden, ist er hochgebeamt worden oder ist er jetzt schon woanders auf dem Podcast? Nein, bin ich nicht und werde ich auch nicht. Hat seine Gründe und ja, jeder, der das noch genauer wissen will, kann mich auch gerne persönlich ansprechen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich alles Gute und freue mich natürlich weiterhin, wenn ihr alle treu bleibt und den Podcast weiter unterstützt und werde als Fan auch weiter dabei bleiben.
Das ist schön. Als Wunderbar. Fan dabei bleiben, galt ja in Anführungsstrichen in Darmstadt auch als Motto, ne? Als Fan dabei bleiben. Mhm. Es war mal wieder, jetzt haben wir so quasi die Überleitung zum Spiel, es hat so ein bisschen angefangen wie in Magdeburg mit einem Weitschuss von
also komisch, warum,
wie heißt er denn jetzt?
Ja, Mehmet Can Aydin,
genau.
Kurz Memo. Also meine ganz ernst gemeinte Frage, kann er nur solche Dinge?
Hat er gut gemacht, also, das,
also wirklich.
Obwohl das natürlich auch war natürlich sah haltbar aus diesmal, anders als das Magdeburg-Ding.
Ja.
Der war ein bisschen brutaler, den hat er sich auch mehr selber reingeschaufelt, weil er wahrscheinlich gar nicht damit gerechnet hat, aber wirkt nur so. Aber
der stand auch im Kicker so, Fehler von Schuhen.
Ja.
Und ich habe zuerst gedacht, ja, haben die alle das falsche Schuhwerk, ich hätte das so gar nicht in Verbindung gebracht und Dann, ach so, ja klar. Ne? Also den muss ich tatsächlich dann zweimal lesen. Mhm. Aber ich hatte kein Interview mehr mit ihm hinterher gelesen oder gesehen, wo er gesagt hat, ich konnte nicht mehr, ich habe einfach nur draufgeschossen.
Nee, das war diesmal nicht, aber also ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, ich habe nur eine Halbzeit gesehen, deswegen ist es ein bisschen schwierig, das jetzt zu beurteilen, aber die war Weltklasse, also das heißt Weltklasse, aber die hat mir super gefallen und ich fand Darmstadt, ich finde es immer geil, wenn das Publikum schon so ein bisschen unruhig wird und pfeift, daran merkst du, dass du ein gutes Auswärtsspiel machst und das war auf jeden Fall zur Halbzeit so. Das andere habe ich dann leider nur noch am Ticker verfolgen können, das war dann leider sehr bitter, zumindest was man gelesen hat.
Ich möchte einfach mal an der Stelle den Kommentator von Sky zitieren. Die Darmstädter schienen sehr genervt von uns zu sein als Auswärtsgegner, weil wir einfach ja wirklich ein gutes Spiel erst Halbzeit gemacht haben. Wir haben leider wirklich die Chance verpasst, auf 2-0 zu stellen, was aber völlig verdient gewesen wäre, weil ich hatte tatsächlich Darmstadt ein bisschen stärker erwartet, aber
also war halt
nicht so krass. Aber man muss auch sagen, also die Chancen, die wir hatten, natürlich unglücklich, dass wir daraus nichts machen konnten, aber wie gesagt, das Tor von Aydin wirklich stark, hatte ich irgendwie auch null mit gerechnet, aber anscheinend kann er nur solche Dinger. Und zur Halbzeit, ja, fühlst einfach mit 0-1, wirst von allen ausgepfiffen, aber das heißt ja auch nur, wir haben unsere Aufgabe bis dato auf jeden Fall gut gemacht.
Ja, ich glaube, es war auch tatsächlich in der ersten Halbzeit, als Conte alleine da aufs Tor zuging, ja. Das hätte man natürlich auch für uns pfeifen können, wäre auch eine Notbremse gewesen, wäre auch rot und jetzt ein komplett anderes Spiel gehabt.
Absolut.
Auch relativ früh dann halt, ne? So hat sich das dann halt leider mal wieder gegen uns gewendet, was ich sehr schade finde.
Was ich, ja, absolut, das ist halt so dieser Wendepunkt am Ende oder halt, wann war das, glaube ich, so 60. Minute rum. Also wir hatten es jetzt auch schon gegen Karlsruhe, dass einmal die komplette Abwehr im Kollektiv komplett gepennt hat, aber da würde ich gerne mal auch eure Meinung haben. Also das Tor, wie es am Ende gefallen ist, bin ich zumindest der Meinung, das Tor fällt genau einmal so und ansonsten nicht mehr, weil das Ding hätte auch gut genug vorbeigehen können.
Das 1-1?
Genau,
das 1-1. Ja. Also den hat er weder mit Absicht gemacht, noch wollte er den da irgendwie
hin. Nee, das war einfach nur ein Glückstor.
Das war ein Reflex. Dass er dagegen getreten hat und dann war das Ding drin.
Ja.
Also.
Ja, also das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Bauchschmerz macht. Also wie gesagt, ich habe wirklich das Gefühl, dass es endlich wieder richtig, richtig gut aussieht und richtig Spaß macht, der Mannschaft zuzugucken. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist so ein bisschen so, dass sich ein kleiner roter Faden durchzieht. Entweder musst du das 2-0 machen, da bin ich bei euch, dass wir dann doch vielleicht aufgrund der Intensität so ein bisschen unkonzentriert werden, so wie bei diesem Gegentor in Karlsruhe oder jetzt auch, dass er da irgendwie, sind sie nicht aktiv draufgegangen, was du auch über 90 Minuten nicht kannst. Und dann auch danach hatte ich schon das Gefühl, dass zwischen der 60. und 90. Darmstadt dann doch auch aktiver war als wir, ohne dass ich das jetzt, also ich habe ja wie gesagt nur das gelesen und gehört, aber da so hinten raus die Tore, wenn man mal anguckt, wann kriegen wir die Gegentore und wie, es scheint ja doch so zu sein, dass wir dann eher hinten raus so ein bisschen vielleicht die Körner gelassen haben, das ist so ein bisschen Salz in der Suppe, sage ich jetzt mal.
Da muss ich dir tatsächlich also meiner Meinung nach widersprechen, denn nach dem Gegentor habe ich unsere Mannschaft so empfunden, dass sie das Gegentor gut weggesteckt haben. Sie haben gut weitergespielt tatsächlich, also sie haben sich von diesem Gegentor jetzt nicht irgendwie einschüchtern lassen. Sie haben weiterhin versucht, irgendwie nach vorne gefährlich zu werden. Und ja, da muss ich jetzt in dem Fall auch einfach nochmal Sven Köhler in Schutz nehmen. Er hat die gesamten 80 Minuten, wie ich finde, ein wirklich starkes Spiel gemacht. Dann ist ihm so ein einziger Blackout passiert. Und dann natürlich der Darmstädter lässt sich natürlich das Ding nicht, lässt sich natürlich so ein Ding auf dem Silbertablett nicht nehmen, wird halt gezogen, fällt zu Boden, Notbremse, rote Karte, die auch.
Ja, aber ich persönlich, ohne jetzt durch die blau-gelbe Brille gucken zu wollen, oder zumindest fand ich, war es in der ersten Halbzeit gegen Conte genau das Gleiche.
Ja.
Da ist es nicht gepfiffen worden, hat der Schiri gesagt, reicht nicht. Hm. In der zweiten Halbzeit hat er gesagt, es reicht.
Ja, das ist halt wieder dieses, ne, also.
Und meiner Meinung nach, also ich hab jetzt zweimal auf die Fernsehbilder geguckt, also für mich sieht das so aus, als ob der Darmstädter zuerst zieht und sich dann nur fallen lässt. Also da gab es zwar so eine Handbewegung von Köhler, aber ich hätte es jetzt nicht so gedeutet, so dass er da quasi so richtig weglascht.
Das da gebe ich dir tatsächlich recht, weil was mich im ersten Moment, als ich dieses als diese Situation gesehen habe, ich habe mal tatsächlich auf die Reaktion von Köhler geachtet, weil wenn du natürlich so eine Notbremse ziehst, dann weißt du im Grunde schon, okay, scheiße gelaufen, aber bei Köhler, der war ja als ob er gerade von allen guten Geistern verlassen gewesen wäre, komplett verwirrt über die rote Karte. Und so im Nachhinein, gut, ich habe jetzt die Situation nicht so ins Detail gesehen. Am Ende muss dann vielleicht auch mal der Schiedsrichter wirklich entscheiden, okay, wenn es gegen Conte schon nicht ist, wie darf man halt in der Situation gegen Köhler entscheiden?
Also das, was ich jetzt gesehen habe, muss ich sagen, also im ersten Moment auch das, was danach gesagt wurde. Ich glaube, die ersten Emotionen waren da. Ich glaube, ja, zu Recht, das, was du gesagt hast, Conte haben sie ja dann auch überprüft oder nicht überprüft, wie auch immer. Da habe ich auch gesagt, okay, da hätte man zumindest, dass da gar nichts war. Das war schon brutal, aber das war dann am Ende. Also ich glaube, das weiß Köhler selber. Das war dann für mich klare Notbremse, auch wenn das jetzt vielleicht von dem... Also ich glaube, weder Trainer noch irgendwie Kicker noch irgendwo anders gab es da jetzt irgendwie, dass sie gesagt haben, war eine klar, er hätte vorher die Situation schon in den Fernsehbildern klären können müssen in dem Niveau. Dann merkt er selber Scheiße über den Ball und Dings, und dann weiß er nicht mehr anders, als da irgendwie, und da reicht ein kleiner Zupfer, auch wenn das vielleicht jetzt komisch aussieht, aber ich glaube, das war dann einfach ein Stück weit, Heiner Backhaus hat es ja auch gesagt, also unnötiger geht's gar nicht, und alle anderen waren auch einfach genervt, was dann danach mit dem Freischuss passiert ist, ist noch unnötiger, also das war dann so, in diesen 2 Minuten hast du dir den ganzen Lohn der 90 Minuten komplett verbockt und auch unnötig, also da muss man auch sagen, klar, ein bisschen Glück gehört auch zu, aber beide Situationen waren für mich klar vermeidbar.
Ja, bin ich vollkommen bei dir, das ist, auch wenn ich die Situation anders sehe mit der roten Karte, oder auch diese Bewertung und so weiter, sehe ich ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz ist es jetzt mal wieder ein Spiel, wo du dich selbst um die Früchte deiner Arbeit gebracht hast.
Absolut.
Und jetzt komme ich zu dem letzten Punkt, den wir haben. Haben wir ein Problem mit der Fairness? Weil in der Fairness-Tabelle sind wir auf Platz 18. Mit 9 gelben Karten und 3 roten.
Mit 3, ja, kein Wunder, ne? Also
dreimal glattrot, nicht gelb.
Dreimal glattrot. Wenn wir jetzt einfach mal die Aussage von Pödi mit reinnehmen, ob das am Ende wirklich rot war. Also irgendwie, das zieht sich wirklich wie so ein roter Faden aktuell, und das ist einfach eine Sache, die unbedingt gestoppt werden muss, weil klar, natürlich die Intensität, die Heiner Backhaus auch von den Spielern verlangt, ist natürlich für dieses Spielsystem notwendig, aber es kann jetzt auch nicht sein, dass wir jetzt in jedem Auswärtsspiel auch gerade jedes Mal einen Verteidiger haben, der dann wegen der roten Karte vom Platz fliegt, und wir können auch von Glück reden, dass Köhli nur 1 Spielsperre bekommen hat, als zum Beispiel ein Ehlers und ein Bräunig, die 2 Spielsperre bekommen haben, und irgendwann... nicht, dass uns auch einfach die Spiele ausgehen. Also, beim besten Willen.
Ja, das wäre natürlich zu krass, aber man muss natürlich gucken, was war es. Also, der Aussetzer gegen Magdeburg, das unnötig. Also, in Karlsruhe war es für mich gar nicht. Also, da bleibe ich dabei, da war ich live vor Ort. Also, das war für mich keine glattrote Karte da an der Außenlinie und für mich auch kein letzter Mann. Da kann man auch drüber diskutieren. Aber natürlich, das Einzige, was ich sage, wir müssen natürlich jetzt auch fair bleiben und sagen, wer A sagt, muss auch B sagen. Ich glaube, das spielt sich natürlich noch ein bisschen ein. Fairness-Tabelle Platz 18 ist natürlich brutal.
Aber unterm Strich, in der Fairness-Tabelle steigst du nie ab.
Also ich sage euch ganz ehrlich, kommentiert es gerne, wenn wir auf der Fairness-Tabelle auf Platz 18 landen und in der Liga auf Platz 10, ist mir scheißegal, es war 18, also können wir abgeschlagen sein.
Ich habe übrigens noch eine Sache, die ich gerne mal einwerfen möchte. Und zwar habe ich da tatsächlich mit einem Magdeburg Fan gesprochen, und da möchte ich gerne wirklich mal auch nochmal eure Meinung zu haben. Vielleicht erinnert ihr euch an die Szene, als der eine Magdeburger gerade aufs Tor lief und dann Torben Hoffmann rausgekommen ist und das Ganze als Stürmer vorgewertet wurde. Da meinte der Magdeburger tatsächlich zu mir, warum das eigentlich für Torben Hoffmann kein Glattrot gegeben hat. Weil da bin ich der Meinung, klar, der Magdeburger ist meiner Meinung, der Magdeburger Darmstädter, sorry, der ist meiner Meinung nach einfach in Hoffmann reingerauscht. Aber wie kann man denn da bitte sagen, okay...
Also jetzt nochmal ganz kurz zu meinem Verständnis. Du hast immer mit Magdeburg angefangen. Du meinst jetzt aber das Darmstadt-Spiel.
Ich meine immer das Darmstadt-Spiel. Wir sind beides Vereine mit blau-weißem Logo. Ich weiß nicht, warum ich die Reise...
Okay, aber es war aber ein Magdeburg-Fan auch, aber kein Darmstadt-Fan.
Ich war tatsächlich ein Darmstadt-Fan, ja.
Okay, jetzt haben wir es.
Gut, ich muss also nochmal...
Also es war beides?
Nochmal chronologisch. Ein Darmstadt-Fan hat mich darauf angesprochen, wie es sein kann, dass in der Szene, wo der Darmstädter auf unser Tor zuläuft und quasi in Torben Hoffmann reinrauscht, warum das dann keine glattrote Karte für Hoffmann gegeben hat, weil es am Ende als Stürmer vollgepfiffen wurde.
Ja, also so wie ich die Szene wahrgenommen habe, war Hoffmann als Erster am Ball.
Ja. Absolut, das war ja auch gelb für den Spieler. Ja, eben. Also, das habe ich auch dort gesehen. Also
wollte ich noch keine Bestätigung von euch haben, weil der Meinung bin ich nämlich auch, weil ich habe dann nämlich keine rote Karte für Hoffmann gesehen, also wenn wirklich nur Stürmerfoul, aber Ja, gut, hätten wir das Ding auch geklärt.
Ja. Ja, so, geklärt. 18. in der Tabelle der Fairness. Viel Plätze haben wir jetzt in der regulären Tabelle nicht verloren. Mhm. Jetzt kommt Elversberg. Ganz kurz eure Einschätzung noch zu Elversberg.
Boah, das wird ein extrem schwieriges Spiel für uns. Also ich hatte mir das Spiel Elversberg gegen Dresden angeschaut und da fand ich schon beachtlich, wie Dresden da gespielt hat. Am Ende Elversberg mit 2-2 ausgeglichen. Also ich würde mich schon freuen, wenn wir da auf jeden Fall einen Punkt holen würden, auch wenn wir eigentlich zu Hause 3 Punkte holen müssten, aber gegen Elversberg sage ich, ein Punkt ist realistisch. Ich würde tatsächlich, ich würde auf 2-2 gehen.
Okay, 2-2, Matze?
Also ich glaube tatsächlich, es wird Zeit. Elversberg hat uns hier schon des Öfteren Bauchschmerzen bereitet an der Hamburger Straße. Ich habe mir die Spiele auch angeguckt. Ich finde, sie sind weiterhin unfassbar brutal gut aufgestellt, trotz Abgängen. Ich verstehe es nicht. Also für mich ist das jedes Mal, vielleicht auch, weil ich irgendwie einfach vom Bauchgefühl denke, irgendwann muss doch mal der Absturz kommen von denen. Es war schon von Anfang an immer mein Abstiegskandidat Nummer 1. Mittlerweile muss man das ja revidieren. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt den Lernprozess haben und mal nicht nur mit einem Tor führen, sondern relativ schnell mal das zweite nachlegen. Das wird mit Sicherheit einer der Hausaufgaben sein, dass du hinten raus nicht die Puste ausgeht und auf ein Gegentor alles auf der Kippe steht. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir mal 2-3-0 gewinnen und da mal einen Haken hintermachen und also tatsächlich 3-0 ist mein Tipp gegen Elversberg, auch wenn jetzt einige wahrscheinlich denken, jetzt ist er völlig durchgedreht, aber ich glaube, es wird mal Zeit für einen klaren Sieg und dass Elversberg mal ein bisschen vom hohen Ross runterkommt.
Das färbt jetzt ab, ne?
Ja. Naja, weiß ich nicht, das ist ja noch rein. Also bei dir müsste ja jetzt noch 6 kommen.
Ich teile jetzt nicht unbedingt Kalitos Meinung, weil wir haben vor 2 Jahren gegen Elversberg 5-0 zu Hause gewonnen. Zu Ostern.
Zu Ostern war es, ja.
Das heißt, die waren damals auch schon relativ stark unterwegs, hatten einen schlechten Tag erwischt. Das kann auch wieder passieren. Und bin dann auch so ein Stück weit bei dir. Wir haben uns das auch verdient, das Ganze rauszuarbeiten. Das Spiel ist intensiv, so wie es Heiner fordert. Und ich glaube, wenn die Jungs diese Galligkeit, die sie in Darmstadt hatten, weil auch da hast du nach dem nach dem Platzverweis gesehen, dass sie unbedingt diesen Ausgleich noch schießen wollten, trotz Unterzahl. Wenn sie das alles wieder in einem Heimspiel an den Tag legen, dann hauen wir auch Elversberg weg. Der Trainer ist weg, aber wie ist... Horst Steffen, jetzt in Bremen, bin ich immer noch der Meinung, Elversberg ist in so einem Findungsprozess, mal Licht, mal Schatten, das kann für uns nutzbar sein und ich sage, wir gewinnen 5-0, wie vor 2 Jahren.
Da ist alles drin diesmal, könnt ihr euch aussuchen, was. Also ich glaube, da nehmen wir alle das von Pödi.
Also bei mir kann ich schon nochmal vorwegnehmen, mein Tipp auf gar keinen Fall ernst nehmen, weil ich hab's tatsächlich mal wieder geschafft, den kompletten letzten Spieltag, also wirklich falsch zu tippen. Also mein Tipp, eventuell ändert sich der nochmal, aber...
Expertentipp ist immer hier.
Ja, das ist richtig. Also theoretisch kann ich auch noch einen ganz anderen Tipp raushauen, weil jetzt auf die Schnelle, das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich versuche mich immer schon ein bisschen mit beiden Mannschaften zu befassen. Also wir schauen einfach mal. Vielleicht ändert sich mein Tipp nochmal, aber ich gebe für meinen Tipp mal keine Garantie ab.
Genau. Und was es am Ende wird, das seht ihr dann im Stadion.
Genau.
Wir werden wieder darüber berichten,
aber analysieren. Sicher.
Aber, jetzt kommt das Aber, ich bin dann tatsächlich auch im Urlaub. Das heißt, also wir haben 14 Tage lang keine Sendung. Eine kleine Zwangspause.
Mehr müssen oder wir halt machen, geht nie anders.
Ja, und dann sind wir frisch gestärkt wieder da und analysieren, was das Zeug hält.
Absolut.
In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.